Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Menschen da draußen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir ist der Micha. Und das kann eigentlich nur bedeuten, dass wir hier Intern Moin heute aufnehmen. Ihr hört Intern Moin, das ist unser Format, bei dem wir ein bisschen über den Tellerrand gucken. Was ist diese Woche passiert bei Insert Moin? Welche Folgen, welche Themen haben wir besprochen für unsere Patreons, für unsere Steady-Supporter und Supporterinnen? Und wir geben euch einen Ausblick, was Micha und ich gerade so spielen, welche Themen und Formate wir in Vorbereitung haben. Und ein bisschen Smalltalk gibt es auch noch. Schönen guten Morgen, Micha.
Schönen guten Morgen und wir können ja einfach mal nicht ohne Croissant starten, deswegen werde ich jetzt mal ganz schnell, warte, lass mich mal eben, ich pack mal ein paar aus, ne, hier, mach mal ein bisschen Platz hier auf dem Tisch, das ist ja, also hier hast du eins und ach, da vorne sind noch ein paar Gäste, hier sind noch ein paar Croissants für euch, so, guten Morgen. Ach,
gemütlich.
Aber der Kakao fehlt, so, ich habe meinen Kakao jetzt so, ich bin mich mit dem Kakao sicher.
Dein Croissants klingen irgendwie nach Verpackungsmaterial.
Ich habe leider
nicht.
Auch.
Ich hoffe, sie schmecken nicht so.
Jetzt hör doch auf, ich habe das versucht zu faken. Ich habe aber nichts Croissant
auf dem Tisch. Jetzt haben wir so schöne neue Mikrofone, Micha, und du fängst erstmal mit Rauschkulisse an. Sehr schön.
Das ist wunderbar. Wirklich, aber es gibt so Croissants zum Aufbacken.
Ja, also, ja.
Es gibt so
Knack und Back.
Knack und Back. Ja, nicht nur Knack und Back.
Es gibt auch Werbung, Hashtag Werbung.
Es gibt so abgepackten. Die Firma weiß ich tatsächlich nicht, deswegen kann ich nicht mal Werbung machen, aber die kann man so im Backofen aufpacken. Und die waren das jetzt so.
Ich stelle euch das aber die sind, auf. Aber die sind tatsächlich alle nicht so richtig gut. Also ich finde, gute Croissants in Deutschland zu bekommen, ist sowieso extrem schwierig. Mhm. Ich wohne ja in der Nähe von Frankreich, nah an der Grenze. Und manchmal fahren wir halt wirklich einfach rüber zum Frühstücken, so an einem Wochenende oder so, ein bisschen gleich französische Luft schnuppern. Und da Croissants zu essen, und dann will man in Deutschland keine Hörnchen mehr essen.
Ist das, man darf die gar nicht. Ey. Entschuldigung, ist das dekadent? Dann fahren wir mal zum Frühstück kurz rüber.
Ja, hallo, bei euch, wenn man halt an einer anderen Grenze wohnt, die Leute sagen dann immer, sie fahren halt kurz mal nach Niederlanden rüber oder nach Belgien oder so.
Boah, ist das dekadent, ey. Ich bin so
bei uns ist die Schweiz, hallo, ja, ich habe ja nur eine Möglichkeit. Ich wohne ja im Dreiländereck hier unten in Freiburg, und da ist Frankreich und da ist Schweiz. Ja. Ich bin einmal rüber in die Schweiz gefahren zum Kaffee trinken, danach war ein Patreon-Monatsgehalt weg. Von einem Espresso. Ja. Also von daher muss ich nach Frankreich fahren.
Ja, und ich sitze im Pott und das Einzige, was ich machen kann, wenn ich ein paar Meter fahre, ist Pommes-Schranke.
Dann lieber Croissants.
Dann lieber Croissants, das stimmt
alles. Du willst ja nicht nach Freiburg ziehen. Ich habe es dir schon ein paar Mal angeboten.
Ja, das, also die Croissants sind echt eine Überlegung wert. Gell? Aber du hast gerade schon gesagt, neue Mikrofone. Also wir haben neue Sennheiser-Mikrofone hier stehen. Ich hoffe, ihr habt in den letzten Folgen so ein bisschen einen Audio-Boost auch vernehmen können. Das hoffen wir jedenfalls. Ein bisschen geht natürlich verloren durch die Kompression und so weiter, weil das Ganze ja noch in MP3 komprimiert wird. Aber wir hoffen uns dadurch, erstens, dass wir beide in so Cars wie diesen, wo wir zu zweit sitzen, dann halt auch identisch klingen, dass wir jetzt keine Unterschiede in den Tonfeinabstimmung irgendwie haben. Naja, und wir haben auch so eine kleine Überraschung für euch. Wir wollen nämlich ein weiteres Exemplar davon, wollen wir verlosen. Das hat uns Sennheiser sehr freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Aber das machen wir erst nächste Woche, weil wir wollen uns noch ein bisschen intensiver mit dem Mikrofon beschäftigen, euch dann auch noch mal ein bisschen sagen, was das Baxter hat und so weiter, weil vielleicht hören ja auch Leute zu, die sich selber auch generell dafür interessieren, was für Podcast-Mikrofone es spezifisch gibt. Deswegen wollen wir da so halt ein Review für euch machen, aber das dann erst in der Woche. Also wenn wir auch ein bisschen mehr Zeit hatten, uns damit zu beschäftigen.
Genau. Und volle Transparenz natürlich. Also wir bekommen kein Geld dafür, dass wir eins verlosen. Das ist keine Werbung für Sennheiser. Wir sind nicht bezahlt. Wir bekommen da keinen Gegenwert von Sennheiser finanzieller Art. Wir haben einfach nur gesagt, da wir eben Podcaster sind, haben die uns angeschrieben und sie wollen diese Mikros auch eben speziell für Podcasts und Podcaster anbieten. Und deswegen haben sie uns gesagt, ob wir zwei Muster zur Verfügung haben wollen.
Ja.
Und deswegen haben wir das eben auch angenommen, weil wir gesagt haben, schauen wir uns gerne an und probieren die gerne mal aus.
Genau.
Für euch zur Transparenz. Und dann haben wir gesagt, und wenn wir schon dabei sind, wollt ihr nicht eins unter unseren Hörern und Hörerinnen verlosen? Und genau nächste Woche wollen wir dann diese Verlosung dann auch starten.
Genau.
Details gibt es dann nächste Woche bei Intern Moin.
Genau. Also ist sozusagen, also wir reden hier jetzt quasi in dieses Muster rein. Das ist auch das, was da
kommt. Damit ihr es auch mal hört.
Ja, damit ihr es auch mal hört. Und es ist, also wir sind bisher wirklich sehr zufrieden damit, deswegen benutzen wir das Muster einfach auch normal. Also im Gegensatz zu dem Mikrofon, das ich vorher hatte, ist das hier auf jeden Fall schon ein Sprung. So viel kann man sagen, also dediziertes Podcast-Mikrofon von Sennheiser, speziell für diesen Markt ausgerichtet, ich denke, das hört man auch. Und ja, aber so technische Details erklären wir dann das nächste Mal. Aber wie gesagt, das ist halt nur so ein Review. Gibt auch zwei, drei Sachen, die ich nicht so gut finde, aber das erzähle ich euch dann nächste Woche.
Genau, besprechen wir dann nächste Woche. Mhm. Vielleicht noch kurz vom Smalltalk, weil wir gerade vor der Aufnahme uns auch dazu ein bisschen ausgetauscht hatten. Da habe ich gesagt, Micha, sag nix, sag's mir gleich in der Aufnahme. Du hattest kurz angesprochen, dass du dich ein wenig gefreut hast über die Ankündigung, die bei der letzten Nintendo Direct passiert ist. Wir haben ja kein wirkliches Format dafür, wo wir über so Teaser reden, aber Intern Moin bietet sich da ja an. Und ich glaube, wir meinen beide das gleiche Spiel, nämlich das neue von
Senran Kagura.
Von Platinum Games,
genau. Verdammt, dann haben wir doch das falsche Spiel gesehen. Nein, nee, das neue von Platinum Games. Das heißt Astral Chain und ist einfach ein neues Spiel von Platinum Games und mehr muss man gar nicht wissen. So, tschüss.
Ja, also das Logo. Aber witzigerweise, ich habe ja vorher gar nichts über dieses Spiel gewusst. Da kam dann nur der Trailer. Also in der Nintendo Direct ging dann dieser Trailer los. Mhm. Und ich habe sofort gesehen, dass es von Platinum Games ist. Ich habe diese Kampfbewegung, die Animation gesehen und ich hatte so ein bisschen gehofft, hoffentlich kommt gleich das Platinum-Logo. Das sieht voll nach irgendwie Bayonetta-Style aus und so weiter. Mhm. Man spielt in so einer futuristischen japanischen Manga-Stadt, oder? So Anime-Stadt. Ja. Und sah echt interessant aus, weil der Style, okay, der war so ein bisschen arc-tropic, arc-Klischee, wie man es halt so von so japanischen Anime-Manga-Spielen, Kampfbewegungen kennt. Das hat mich jetzt nicht so angemacht. Aber irgendwie war es interessant zu sehen, du hast zwei Charaktere, die du, glaube ich, gleichzeitig spielst. Ja. Also es war so ein bisschen wie so ein Koop-Brawler, aber ich glaube, das wird trotzdem ein Singleplayer-Spiel. Das haben sie noch nicht so ganz genau verraten.
Also ich habe tatsächlich erstmal den Look gesehen und ich stehe voll auf diesen Anime-Cyber-Space.
Ja, aber er ist jetzt nicht außergewöhnlich. Nee, er ist
nein,
so, wie man sich das halt
vorstellt. So meine ich das gar nicht. Also er ist super ausgelutscht. Das weiß ich auch. Ja, genau. Aber persönlich, mir ist das egal. Ich stehe da drauf. Sowas sauge ich ein, diesen Style. Aber das stimmt tatsächlich. Dann, wenn man so drüber weg ist und wenn man den ersten Freundschub und dann so genau hinguckt, dann merkt man, okay, cool, das sind diese zwei Charaktere, Mann und Frau, die sind beide irgendwie in so einem Polizeiteam. Und die machen in diesem Trailer die ganze Zeit so Bewegungen und so Moves, die irgendwie immer so eine Combo sind. Also es sieht so aus, als würden halt wie in so einem Prügelspiel halt einfach zwei Leute dann zusammenarbeiten und einfach so eine Partner-Combo oder sowas machen. Und was ich so wie ich das verstanden habe, ist es halt wirklich so, wie du sagst, dass man beide gleichzeitig spielt und da wird es wirklich interessant. Das ist ziemlich cool.
Das wird cool, ja.
Und geil, also am Ende des Trailers siehst du dann auch direkt jemanden in so einem lustigen großen Hundekostüm rumlaufen. Also das ist doch direkt der Hinweis darauf, dass das Ganze sich auch nicht so hundertprozentig ernst nimmt. Finde ich auch super. Und man hat so das Gefühl, man kann da auch sich so stellenweise wahrscheinlich auch ein bisschen frei bewegen irgendwie. Also ich bin gespannt, was sie mit dieser Stadt machen. Die sieht halt wirklich so aus wie, ich weiß nicht, Ghost in the Shell neu interpretiert irgendwie so. Das ist, aber meine ich jetzt persönlich nicht negativ, aber sieht natürlich ein bisschen aus wie tausend andere Spiele dieser Art. Also da gab es auch eins von dem Yakuza-Team, Binary Domain, was mich daran hat, mich das
total erinnert. Oh, danke. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie heißt das Spiel, an was mich erinnert hat. Ja. Das fand ich damals so cool, Binary Domain. Daran hat es mich mega erinnert. Genau. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Danke.
Ja, aber so in diese optische Richtung geht's echt. Also Binary Domain ist weniger bunt. Das hier hat schon echt mehr Farben. Also hier gibt's auch Neonfarben und sowas alles. Und das ist schon echt ziemlich cool. Das freut mich. Und dann gibt's Gerüchte, sind jetzt aufgekommen diese Woche. Da ist nichts bestätigt. Aber wenn das stimmt, mache ich drei Freudensprünge.
Ich weiß es. Das war aber nicht Teil des Nintendo Directs. Nee. Aber hat auch was mit Platinum zu tun. Es gibt tatsächlich Gerüchte, wenn wir das gleiche meinen. Komm, wir sagen es gleichzeitig auf 1, 2, 3. Das folgende Spiel zurückkommt. 3, 2, 1. Scalebound.
Leicht verzögert. Ja, aber das ist doch geil. Also Scalebound, vielleicht erinnert ihr euch, das wurde vor, ich glaube, 2 Jahren gecancelt, weil Microsoft gesagt hat, brauchen wir für unser Xbox-Portfolio nicht, da gab es wohl auch Entwicklerprobleme und die Microsoft hat irgendwie so einen Koop-Titel im Kopf gehabt. Also die wollten irgendwas haben, was irgendwie so Multiplayer nach vorne bringt und so. Und das hat wohl gerüchteweise, das ist natürlich nichts Bestätigtes, aber es hat wohl irgendwie auch tatsächlich nicht so richtig hingehauen, hatten die Schwierigkeiten auf Xbox zu entwickeln. Und das wurde dann kurz vor der Fertigstellung, weil die letzten Optimierungen für den Multiplayer gefehlt haben, dann auch eingestellt von Microsoft. Und es war von dem Designer, der es gemacht hat, sorry, Name ist mir gerade entfallen, aber das war sein Traumprojekt. Also der hat wirklich, also er wollte unbedingt ein Spiel machen mit Drachen, mit diesem Typ, mit diesem coolen Dude, der diese Kopfhörer auch aufhat und so. Das war sein absolutes Traumprojekt. Und er war devastated, als das Ganze irgendwie gecancelt wurde. Und es gibt das Gerücht, wie gesagt, dass Nintendo das finanziert und das Spiel wieder zurückbringt. Für die Switch natürlich dann. Und das wäre so ungefähr die absolute Explosion. Also klar, dann würden sehr wahrscheinlich viele Features dann, die Xbox-exklusiv waren, mit Multiplayer und so, könnte ich mir vorstellen, dass es dann so dann abgeändert oder einfach abgeschnitten wird, dass das ganze Ding zum Singleplayer. Aber das ist egal, weil das dann einfach, es kommt wieder.
Ja. Also ich freue mich im ersten Moment, dass Scalebound doch noch nicht ganz tot ist, Gerüchten zufolge. Ich bin mir noch nicht, ich glaube es erst, wenn es wirklich soweit ist, wenn da wirklich eine offizielle Ankündigung, davor glaube ich gar nichts. Aber was mir wirklich ein bisschen Sorgen macht, ist, dass es auf der Switch irgendwie das Spiel werden könnte, was es halt werden sollte. Also die Vision von Scalebound, die sah in den Sachen, die wir damals schon gesehen haben, auch auf der Gamescom haben wir ja schon ein bisschen Material gesehen, das sah nicht aus nach einem Spiel, was auf der Switch von der Hardwareleistung gut laufen würde. Mhm. Das macht mir so ein bisschen Sorge.
Die machen das schon. Mhm. Also Platinum Games Veröffentlichung auf Nintendo-System, also Wii U mit Bayonetta und Star Fox Zero auf der Wii U und jetzt hier auf der Switch, und die haben ja auch Wonderful 101 gemacht, die liefen alle wie eine Eins. Also, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Wenn das jemand so optimiert, bis das ganze Kackding läuft, dann, glaube ich, machen die das. Und wenn die einen Weg finden, das da irgendwie drauf zu kriegen, dann würde ich sagen, es ist halt nur die Frage, ob. Ne? Also, das wäre natürlich schon krass, wenn das dann wieder beliebt wird, weil man weiß ja auch nicht so richtig, wo die Lizenzen dann jetzt da irgendwie liegen und so, und ob das überhaupt möglich ist, wie viel Microsoft da jetzt auch wirklich an Geld drin hat und Anteile drin hat. Das ist halt alles einfach noch so Spekulation. Aber wenn das wieder kommt, ey, das wäre der Hammer. Also die nächste Woche wird spannend. Ich hoffe wirklich, Daumen drücken, dass da wirklich mal was passiert. Weil, die, wie gesagt, ne, so wie das klang, haben wir ja quasi ein fertiges, fast fertiges Spiel da gehabt. Das war ja nur dieser Multiplayer-Part, der nicht richtig fertig war. Aber ansonsten, das muss ja...
Ich weiß nicht.
Also,
aber es wird schon auch seine Gründe gehabt haben, warum eben Microsoft das Spiel gekündigt, gecancelt also, hat und dann sowas wie Crackdown trotzdem rauskommt, weißt du? Also,
ja, aber Crackdown haben sie ja rausgebracht, weil sie es getrennt haben. Also bei der Singleplayer-Part, von dem, was ich bisher gesehen habe, ist wie Crackdown 1 und 2. Also genau das, was die Crackdown-Fans haben wollen. Das werde ich mir übrigens auch für den Podcast nochmal genauer ansehen. Aber diesen Multiplayer-Teil, nämlich das, was sie auf der Messe auch versprochen haben, sie haben ja diese Zerstörungsdemo und die Power der Cloud steckt da drin und ihr könnt euch irgendwie Wolkenkratzer zerstören und die Power der Cloud macht die Zerstörung noch viel geiler und so eine Scheiße, war ja jetzt nicht drin. Und dann haben sie das ausgekoppelt, einen separaten Client nur für den Multiplayer gemacht. Also wenn man das runterladen,
der deutlich kleiner ist von der
Stadtfläche. Viel kleiner von der Fläche, viel kleiner auch in der Dateigröße, weil der ganze Singleplayer ist ein eigenes Programm. Also eigentlich hätte man zwei separate Produkte rausbringen können. Und so lädst du den halt auch aus dem Store auch runter. Es sind zwei unterschiedliche Einträge. Und sie haben es einfach nicht so hinbekommen, wie sie wollten, und das dann gleich ausgekoppelt. Aber ich glaube, bei Crackdown ja wirklich quasi eine Microsoft IP ist, das war ja wirklich stark mit der Microsoft-Marke verbunden, konnten sie sich das da einfach wohl nicht leisten, dieses Spiel zu canceln. Ich wette, die Gespräche hat es gegeben. Also bei der.
Bestimmt.
Ja. Ich wette auch, dass der Single.
Aber dann kam Terry Crews immer rein und hat gesagt: Nein, ihr cancelt nicht. Mookie spielen.
Ihr werdet nicht gecancelt.
No!
Ja.
You don't cancel me!
Allein wegen ihm will ich das spielen. So geil.
Ja, der kommt, glaube ich, nur im Intro und im Outro
ist
vor.
Ist mir egal.
Man hat ihn als Charakter. Aber ja, wir werden vielleicht darüber reden.
Ist mir egal. Wenn er nur im Intro vorkommt und auch nur im Logo und das auch nur anhaucht, dann bin ich schon sold. Kurzer Typ, ich muss das spielen.
Sehr schön. Gut. Also, das war unsere erste Episode von Insert Rumors. Nein, aber wir können gerne immer so ein bisschen auch über Vorfreude, Gerüchteküche und so hier bei Intern Moin plaudern. Da sind wir ja völlig frei. Das machen wir ja sonst eher selten. Genau, aber dann lass uns doch mal draufblicken auf die letzte Woche und zum Einstieg vielleicht als Info für euch, welche neuen Folgen im Archiv auch freigeschaltet werden. Seit diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, im Sinne der Kuration alte Folgen freizuschalten, die vor genau einem Jahr erschienen sind, damit man uns auch wieder ein bisschen finden kann, damit ihr alte Folgen von uns empfehlen können, damit wir wieder ein bisschen mehr die Sichtbarkeit auch erreichen. Es wäre doch schade drum, wenn die ganzen alten Folgen hinter der Paywall liegen bleiben und uns neue Leute, die uns jetzt finden vielleicht oder die auf uns aufmerksam werden, da gar nicht irgendwie nachvollziehen können, warum ihr Supporter oder Supporterin hier geworden seid. Deswegen, Kalenderwoche 8 aus dem Jahr 2018 ist jetzt freigeschaltet. Wenn ihr diese Folge hört, findet ihr in dem Archiv eine Buchfolge von unserem geschätzten Ex-Kollegen Daniel, nämlich zum Buch Significant Zero. Ich weiß es gar nicht mehr, um was es dabei ging, aber ich glaube, das war auch so ein Buch, so ähnlich wie von Jason Schreier, oder? So ein Buch über Spielerentwicklung.
Da erwischt mich jetzt gerade total kalt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe
mich selber gerade kalt erwischt, habe ich gesehen.
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Daniel, es tut mir leid, wenn du das hörst. Ich habe jetzt wirklich, ich kann mich nicht erinnern.
Ich habe die Buchfolgen ja wirklich nie angehört. So, nein, Quatsch.
Nein, ich habe viele gehört. Das von Jason Schreier habe ich auch gelesen. Blood, Sweat and Pixels heißt das übrigens. Aber das da jetzt, das Spezielle, das kenne ich
gar nicht. Ja, das war nicht von Jason Schreier, das war von Walt Williams, gucke ich gerade. Mhm. Videospielautor, und der hat mitgearbeitet an Titeln wie Bioshock, Spec Ops, The Line, Mafia 2 und Borderlands. Also auch ein Spiel über die Spieleentwicklung, wie ich es gerade eben schon vermutet hatte.
Genau. Ah, okay, ja.
Genau. Und dann hatten wir eine Folge zu Age of Empires. Da gab es die Definitive Edition, also die Neuauflage mit aktueller Rechenoptimierung, weil so ein altes Age of Empires zum Laufen zu kriegen, ist ja gar nicht mehr so leicht. Da gab es dann die Definitive Edition, war aber nicht wirklich gut. Mm. Die ist leider nicht sehr gut.
I'm not impressed.
Dieses Age of Empires, weil wir immer noch dieses Age of Empires 2 eigentlich hauptsächlich in guter Erinnerung haben. Und Age of Empires 1 war gar nicht so geil. Also kreuzigt mich, aber ich würde lieber Age of Empires 2 spielen, wenn ich die Wahl hätte.
Nee, I'm not impressed. Und mich interessiert das ja eh nicht
dich,
so sehr.
Dich sowieso nicht. Nee, genau. Aber wenn wir gerade dabei sind, bei Gerüchte aus der Ankündigung von Age of Empires 4, wo ja alle Welt durchgedreht ist außer dir, ist ja auch nichts mehr geworden. Man hat schon lange nichts mehr gehört von Age of Empires.
Ja, wird jetzt ein Free-to-Play-AO-Shooter.
Genau. Dann wäre es wieder interessant für dich.
Ja, aber so wie Daikatana, ne? So durch die Zeitreisen und sowas.
Vielleicht machen sie einen Battle Royale-Modus.
Das könnte ich mir so mit Lootboxen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, ja.
Die Zielgruppe wird sich freuen. Ja, die
wird erweitert. Man versucht ein bisschen was mit Fortnite-Kuchen zu holen.
Aber ehrlich. Dann hatten wir das Lebuffet vom Februar 2018, unser Format, bei dem wir über alle Spiele von Xbox Games with Gold und PlayStation Plus reden mit Attila. Da könnt ihr mal reinhören. Und South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, okay. Der wohl beste deutsche Spielename aller Zeiten.
Und auch ein ziemlich cooles Spiel. Ich fand das erste zwar ein bisschen besser, aber das zweite ist nicht besser. Ja, aber das zweite ist trotzdem cool. Also klar, auf der Skala, wenn man es vergleicht mit dem ersten, war das zweite wirklich nicht so gut. Aber im Vergleich zu anderen Rollenspielen und auch generell zu dem, was es so an South Park-Spielen gibt, ist es schon das zweitgeilste Spiel. Also es ist immer noch lustig.
Ja, es ist auf jeden Fall eins der besseren Lizenzspiele. Ich habe auch sehr viel Spaß dabei gehabt. Ist ein cooles Rollenspiel, hat auch von der Mechanik her wirklich schöne Sachen. Ist halt ein Rundenstrategiespiel und deswegen mochte ich es definitiv. Es hat einfach nur zu lange gedauert. Mhm. Also das Spiel wäre deutlich besser, wenn es ein Drittel oder fast die Hälfte kürzer wäre. Also man hat so das Gefühl, jetzt hat man eigentlich alles erlebt und gesehen. Die Story hat auch ein guten Schluss. Und dann geht's noch mal los und dann dragt sich das noch mal weiter und zieht sich in die Länge, dieses Spiel. Und dann kommt noch mal ein Sidearm und noch mal eine Side-Story. Und also mir hat's eigentlich nur so die letzten 10 Stunden oder so, die waren mir eigentlich dann zu viel. Mhm. Davor hatte ich sehr viel Spaß.
Ja, aber ich finde es so on point mit dieser Marvel-Verarsche.
Ja, großartig. Das Thema ist wirklich super gewesen.
Das Thema ist super. Ja, also Fractured Butt. Das einzige Problem ist eben, dass es das erste Spiel gab. Also das hat es halt wirklich alles nochmal besser gemacht. Das war halt wirklich auch für Rollenspiel-Neulinge tatsächlich relativ einsteigerfreundlich, weil es ein sehr, sehr striktes, sehr, sehr gutes Pacing irgendwie hatte. Also das war halt nicht so grindy, das erste. Und das zweite war da einfach ein bisschen zu sehr, da gebe ich dir recht, ein bisschen zu gestreckt, aber trotzdem gut.
Dann hatten wir Wonderboy, da hatten wir neulich auch, hatte ich mit Gregor über den so gesehen Nachfolger gesprochen, über das neue Monster Boy hatten wir gesprochen. Und Wonderboy, The Dragon's Trap, war der indirekte Vorgänger, das Remake von Wonderboy 2.
Genau.
Und da hatten wir auch, glaube ich, drüber gesprochen. War, glaube ich, mit uns beiden die Folge.
War die Folge, da fanden wir auch die Musik ganz toll und so. Und du hast gesagt,
der Zeichenstil.
Ist cool. Dir hat das Gameplay nicht ganz so gut gefallen, kann ich mich erinnern, weil das ein bisschen zu basic für dich war.
Es ist halt einfach alt.
Ja, da habe ich
mir. Es ist halt quasi
der
Erfinder der
Metroidvania-Mechanik
ist ja The Dragon's Trap, aber es hat halt nicht die Komfortfunktion, die aktuelle Metroidvania-Spiele.
Genau, da habe ich mit dem Finger auf dich gezeigt und dich ausgelacht, aber ansonsten war alles gut. Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel. Aber das Neue ist wahrscheinlich noch sehr viel besser, oder? Also von
Das Neue ist spielbarer, würde ich sagen, aber der Grafikstil hat mir bei Dragon's Trap besser gefallen. Mhm. Der war ja wirklich so komplett handgezeichneter, sehr schön animiert, und der neue ist nicht ganz so gelungen, aber ist trotzdem ähnlich. Aber spielerisch ist das neue richtig gut geworden, ja.
Cool.
Ist übrigens ein französisches Studio, Lizard Cube, die haben richtig gute Croissants bei der Entwicklung gegessen.
Willst du nicht zum Frühstück mal vorbeifahren, mal eben? Du dicker Sack.
Zum Le Brunch, das war nämlich dann die letzte Folge, die wir noch freigeschaltet haben. ein Talk-Format, falls ihr noch nicht so lange dabei seid, bei dem wir über Dinge, Themen diskutieren, ein Thema, verschiedene Gäste einladen, so ein bisschen wie so eine Talkshow. Und da reden wir über das Thema Geschichtsdarstellung und Geschichtsvermittlung in Games. Klingt etwas trocken, aber war echt eine sehr coole Folge.
Ja, war wirklich sehr gut. Historisch auch wirklich pädagogisch interessant. An dieser, wie das klingt, ne?
Volles Eigenlob.
So. Ja, die war auch pädagogisch wertvoll, die Folge.
Also, da waren wir richtig gut.
Richtig schön so auf die Schulter geklopft. So.
Aber wisst ihr was, das können wir gerne machen, weil das hat nämlich der Daniel moderiert. Ja. Und deswegen können wir die Folge auch beide sehr loben. Da hatte der Daniel die Frau Schwarz, ich glaube Frau Professor Dr. Schwarz, ich weiß nicht mehr genau. Und die befasst sich mit Games im akademischen Umfeld. Also die analysiert Games auf akademische Art und Weise. Und wie man eben... Genau, Frau Professor Dr. Angela Schwarz, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Siegen. Und sie hat sich auf die Verbindung von Historie und Games spezialisiert und hat sehr viele Publikationen in dem Bereich veröffentlicht. Und die hatte der Daniel im Gespräch. Und es war wirklich spannend zu hören. Sehr, sehr. Vielen Dank, Daniel, an der Stelle mal wieder für all die tollen Folgen, die du gemacht hast.
Ja, ist echt super cool. Ist wirklich eine Schatztruhe. Was er da an Sachen, also das lohnt sich auch total, die, auch wenn jetzt viele sagen so, oh Gott, das ist ja ein Jahr alt, das ist ein alter Podcast. Nein.
Das Thema
wird echt. Nee. Also Daniel hat auch viele Folgen gemacht, die wirklich zeitlos sind, weil sie halt einfach solche Themen irgendwie ansprechen, solche Metathemen, und es lohnt sich echt, diese Sachen zu hören. Deswegen machen wir das Archiv ja auch auf, weil da auch viel cooler Kram drin ist, den wir nicht verstecken wollen. Und ja. Also das ist jetzt wirklich so eine Folge, wirklich totales Paradebeispiel, total gut. Also vielen Dank nochmal, Daniel.
Ja, nur die Zusammenarbeit mit ihm war halt immer eine rektakuläre Zeit.
Burn. Oh.
Habe ich dir schon die Anekdote eigentlich mal erzählt mit South Park? Hä? Mein Vater hat mich ziemlich genau vor einem Jahr angerufen, als dieses Spiel rauskam. Ich habe es eben gerade getestet, auch für den Podcast dann aufgenommen. Und dann auf einmal, ein paar Tage später, ruft mich mein Vater an. Und der, wenn der so anruft, der sagt dann halt immer Hallo und quatscht so ein bisschen. Und dann hat er sich so angewöhnt, immer wenn er dann irgendwie im Spiegel oder in der Süddeutschen oder so irgendwas mit Computer, mit Video oder mit Brettspielen oder so liest, dann merkt er sich das immer, macht sich eine Notiz und dann ruft er manchmal so an und dann sagt er halt, ja, ich habe da was gelesen über so ein neues Videospiel, kennst du wahrscheinlich schon, aber kannst du mir den Titel erklären? Ich kapiere den Titel nicht. Die rektakuläre Zerreißprobe. Und hat mich wirklich ernsthaft einfach interessiert gefragt, was rektakuläre Zerreißprobe und warum dieses Spiel so heißt. Hey, mich hat es tatsächlich wirklich fast zerrissen am Telefon. Großartig.
Geil. Ja. Die typischen Elterngeschichten, das ist natürlich der Klassiker.
Ja, und er kannte halt South Park irgendwie auch nicht. Und dann habe ich ihm eben angefangen zu erklären, weil aus dem Englischen heraus, der Titel macht ja viel mehr Sinn, wenn man weiß, wie der Englische heißt, nämlich The Fractured But Whole,
ja,
weil es ja um die Trennung der Superhelden ging, weil die ja quasi gleichzeitig dieses Spiel rausgebracht haben zu dem Civil War, war es, glaube ich, gell?
Genau, ja.
Bei Marvel. Und wenn man das dann übersetzt, dann ist es ja eine richtig geile Übersetzung, weil ja South Park auch oft so einen Fäkalhumor hat. Aber das Wortspiel funktioniert im Deutschen ja nur als Übersetzung und nicht für sich im Kontext zu Marvel. Und The Fractured But Whole passt ja auch dazu, wenn du keinen South Park Bezug hast, aber trotzdem eben weißt, dass da diese Marvel-Trennungsgeschichte drin steckt.
Ja, das ist schon, erinnert mich jetzt irgendwie so ein bisschen an Jim's Dad aus American Pie. So diese Gespräche, kennst du ja American Pie und diese Gespräche, die mit Jim und Jim's Dad stattfinden, und ich wusste jetzt gerade dran denken, wo die Geschichte erzählt. Nur ist das dann so, dass Jim's Dad dann immer auf diese Stories kommt. Also Jim ist ja hyper nervös bei allem irgendwie, was er tut irgendwie, und Jim versucht ihn dann zu beruhigen. Ach ja, Jim, da macht immer keine Sorgen. Ich habe früher auch immer Socken benutzt. Daran muss ich jetzt gerade denken. Schöne Geschichte.
Ja. Nächstes Mal nehme ich einen Podcast auf mit meinem Partner. Ein paar Mal überlegen.
Geil.
Weißt du, so ein Review-Format. Er muss unseren Podcast hören und dann ruft er an und bespricht es.
Ja, geil. Naja, ja.
Irgendwann mal. Genau, also das war unsere Archivöffnung. Das heißt, da könnt ihr mal in die Geschichtsdarstellung reinhören oder South Park, Wonderboy oder Age of Empires. Zwei Daniel-Casts. Einmal Buch, einmal Brunch. Sehr schön.
Ja, sehr, sehr gut.
Gut. Aber wir haben auch neue Folgen produziert diese Woche, Micha. Dann lass uns doch darüber mal quatschen, was wir diese Woche alles bei Insert Moin im Programm hatten. Und die Ankündigung, die Resident Evil 2 Folge, die wird unsere Folge der Woche. Die hört ihr morgen in voller Länge.
Genau, die kam am Dienstag. Die habe ich zusammen mit der Marti, das ist eine Streamerin, und mit dem Benny von Sofa Samurais aufgenommen. Die Folge ist sehr, sehr amüsant geworden. War ein super tolles Gespräch. Das hört ihr dann quasi morgen als freie Folge. Deswegen möchte ich auch gar nicht so viele Worte zu verlieren.
Nur von meiner Seite, ich habe die gestern Abend gehört. war sehr unterhaltsam. Also ich finde, ihr hattet eine sehr coole Chemie. Ich dachte erst so, oh, jetzt haben die wieder eine Stunde aufgenommen. Was reden die denn eine Stunde über Resident Evil? Hab schon so ein bisschen gestöhnt beim Play drücken. Und dann ging die aber super schnell rum, die Stunde. Ihr holt halt auch sehr weit aus und erzählt über eure Kindheitserinnerungen. Also auch wenn man wenig mit Resident Evil am Hut hat, kann man sich diese Folge anhören, weil ihr sehr auch das anekdotisch verpackt habt am Anfang, wie ihr damals Resident Evil 2 erlebt habt. Und das hat im Kontext dieses Remakes aber auch echt gut funktioniert für mich, euch dabei zuzuhören, auch wenn ich jetzt echt nicht groß der Horror-Fan-Spieler bin.
Und vielleicht auch als Hinweis, könnt ihr auch hören, wenn ihr Resident Evil gerade noch spielt oder noch spielen wollt, weil wir sind da relativ spoilerfrei geblieben.
Ja. Also ihr warnt am Anfang auf Spoiler, aber dann spoilert ihr eigentlich gar nicht so viel, bis auf einen Boss, der da irgendwie halt irgendwie den ihr klar benennt und erzählt, aber so viel. Ich meine, die Story ist eh so absurd und hanebüchen. Ja,
also muss man echt keine Angst haben. Also klar, jedes Horrorspiel, auch egal wie bescheuert die Story ist, profitiert natürlich davon, wenn man nichts weiß, ja. Ist schon klar. Aber im Fall von Resident Evil, also hatte ich jetzt doch den Eindruck, dass wir das irgendwie hätten nicht sagen müssen. Aber gut, ist jetzt halt passiert. Aber könnt ihr jetzt quasi auch hören, wenn ihr das jetzt gerade spielt oder
so. Also ihr spoilert jetzt ja nicht irgendwie das Ende oder irgendwelche Twists oder so. Ihr redet ja höchstens über ein paar Gegnertypen oder mal ein oder zwei Jumpscares, die passieren.
Genau.
Oder so,
ja, und da wisst ihr ja nicht mal wo. und wo wir überhaupt nicht spoilern, ist bei Observer. Das ist am Montag die Folge gewesen. Die habe ich zusammen mit der guten Gloria aufgenommen, mit der du ja schon Subnautica besprochen hast. Und wir beide fanden, dass Observer ein total unterschätztes, viel zu wenig beachtetes Horrorspiel ist. Das ist vom Bloober Team. Und die sind bekannt mit Layers of Fear geworden. Und die haben halt nach Layers of Fear ein Projekt gemacht. Da haben sie Science-Fiction mit Horror gemischt, so Cyberpunk, Horror, so Ghost in the Shell Style mit Augmentation und Virtual Reality und so, gemischt mit so Horror-Elementen. Und es ist ein verdammt geiles Spiel, weil es auch klug ist. Also es ist nicht einfach nur gruselig. Man spielt da so einen Ermittler, der wird von Rutger Hauer gespielt, interessanterweise auch eine interessante Verbindung zu Blade Runner, weil der hat
dort. Ja, und übrigens die Synchronstimme von Mr. Peanut Butter.
Nein, nicht bei Observer. An anderer Stelle, lasst euch da überraschen. Aber hier, das ist wirklich ein kluges Spiel, weil es tatsächlich auch so Elemente aus der Science Fiction aufnimmt und sich fragt, was macht diese Technologie? Also wenn Leute Implantate haben und darüber so Virtual Reality Sachen sehen, wenn sie vernetzt sind, wenn es große Firmen gibt, die Daten über Menschen sammeln und so, was macht das mit dem Menschen? Welchen Einfluss hat Technik auf den Menschen? Zieht das Ganze natürlich eher so in diese Horrorrichtung auf, weil ich denke auch, dass diese Zukunftsvisionen schon zum Fürchten sind und da zieht Observer auf jeden Fall seine größte Angst für ihn raus. Und das ist visuell, also Gloria hatte das gesagt, und da gebe ich ihr recht, eins der künstlerischen Spiele auch, die tatsächlich rausgekommen sind. Also auch selbst wenn man mit Horror null Plan hat, muss man zugeben, dass die Bildkomposition absolute Spitzenklasse ist. Also was sie da an wirklich verstörenden Bildern auch teilweise gemacht haben, ich sag mal so, erinnert halt auch so zum Teil an so Nine Inch Nails Coverbilder oder sowas. So an, also wirklich so in diese Richtung, wirklich sehr gut ausgetüftete Bilder mit sehr viel Symbolik aufgeladen und so, was einfach super da reinpasst. Und dann noch die Stimme von Rutger Hauer, der eine sehr, sehr spezielle Art hat zu sprechen, so ein bisschen abgehackt und sehr rauchig so. Der spielt natürlich auch in Immittler, da passt das natürlich auch gut rein in diesen Trope. Ein super Spiel.
Und was mich vor allem so gegruselt hat, allein schon euch dabei zuzuhören, als du so beschrieben hast, wie dann so mit so Störfiltern und so gearbeitet wird. Also dadurch, dass es ja eben auch so cyberpunkig ist, dann, du hast so eine Szene nacherzählt, wo dann einer mit so einem Kopf, der dann so wackelt wie so ein GIF, was irgendwie defekt ist. Und das fand ich schon, das sind so Sachen, die mich dann echt mehr gruseln als jetzt so ein gory Splatter-Viech bei Resident Evil zum Beispiel.
Ja. Also das, ohne zu viel zu verraten, aber man kann so sagen, dass so dieses, was man so aus Geister-Horror irgendwie so kennt, ne? Dass da so Erscheinungen kommen und man weiß nicht, woher die kommen hier in dieser Welt rein, weil deine Wahrnehmung halt in irgendeiner Art und Weise getrübt wird. Also du weißt halt nie so wirklich, sehe ich das jetzt mit meinen eigenen Augen oder ist es jetzt wirklich eine Projektion? Und es spielt die ganze Zeit mit deiner Wahrnehmung. Also wer Layers of Fear gespielt hat, der weiß auch ungefähr, wohin die Reise geht, weil Layers of Fear war fantastisch darin, den Spieler so zu verwirren. Da drehst du dich um, stehst plötzlich in einem ganz anderen Raum oder vor dir ist ein Bild und das sieht erstmal flach aus und dann läufst du weiter und merkst, du kannst in das Bild reinlaufen und solche Sachen. Solche Effekte hatte man in Layers of Fear. Und Observer geht da wirklich einen Schritt weiter. Dadurch, dass sie halt dieses Vehikel mit der Technik und in Cyberspace und so etwas haben, machen sie auch wirklich Sachen, die komplett abgefahren sind. Und das ist wirklich gut. Und ne, mehr will ich gar nicht sagen, weil das ist wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Und Göran und ich haben versucht, das halt auch zu beschreiben, diese Faszination, die da ist, solltet ihr spielen. Und interessant ist, es hat jetzt auch für die Switch rausgekommen. Also die Familienkonsole kriegt auch ein paar Horrorspiele jetzt in letzter Zeit.
Und ja, falls ihr euch gewundert habt, warum wir über ein Spiel von 2017 reden, Observer ist von 2017 für PC und Konsole, aber eben jetzt der Switch-Port war jetzt eben neu im Gespräch und da Micha dann gemerkt hat, oh, stimmt, das hatte ich ja noch gar nicht besprochen, genau, dann lass uns doch gleich mal die Chance nutzen und über die Neuausgabe bei der Switch sprechen. Genau.
So, ja, wie gesagt, Dienstag Resident Evil und dann warst du am Mittwoch am Start mit den News.
Da ging es gleich mit den Horrorwochen weiter. Observer Horror, Resident Evil Horror. Und wir haben in Le News mit Robin, also Robin und ich sprechen dann immer über die aktuellen Themen in unserem Format Le News. Und da ging es mit Horrormeldungen weiter. Wir haben über Artikel 13 gesprochen, über den sogenannten Upload-Filter.
Der echte Horror.
Und haben uns da ein bisschen in Rage gesprochen, weil es echt einfach eine Katastrophe ist. Das war ja eigentlich schon abgelehnt. Und auch im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass unsere Abgeordneten von CDU und SPD da nicht dafür stimmen. Und jetzt haben sie es doch gemacht. Und hat mich ein bisschen aufgeregt. Deswegen haben wir darüber auch in Le News gesprochen. Dann auch Horrorthema. Activision Blizzard hat 800 Leute entlassen. Ja. Das sind 8% der gesamten Belegschaft. Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Und wir hatten relativ viele Follow-up-News, die sich auf Themen bezogen, die wir auch schon davor mal angedeutet oder angesprochen hatten. Da gab es einige Updates. War eine sehr lange News-Folge. Also wir haben auch eine Stunde über aktuelle Themen gesprochen. Aber nicht abschrecken lassen, wenn da auch Themen mal dabei sind, die euch nicht so interessieren. Da sind Kapitelmarken drin. Mhm. Ich setze dann für jeden einzelnen Themenblock eine Kapitelmarke. Das heißt, ihr könnt auch direkt zu dem Artikel 13-Block springen oder euch nur die Follow-ups anhören oder hin und her hüpfen, wie ihr lustig seid.
Jo.
Das war Folge vom Mittwoch. Und am Donnerstag wird es weniger horrorlastig, aber japanisch bleibt's.
Ja, also für manche ist es der Horror, weil es um Shonen-Jump geht. Da habe ich einen Podcast.
Was? Gesundheit?
Ja, Shonen-Jump, das ist ein, ich musste mich da selber auch einlesen, das ist ein traditionsreicher Verlag, den es seit 50 Jahren gibt. Die bringen so, die haben halt wöchentliche Manga rausgebracht und da sind wert so große, berühmte, bekannte Shonen-Manga rausgekommen wie Naruto oder Dragon Ball oder.
Ach so, und Shonen ist sowas wie DC und Marvel, oder?
Ja, also Shonen ist der Name, aber Shonen heißt auch für Jungs sozusagen, wenn man es frei übersetzt. Das ist halt ein Genre und da geht's so, und zu diesem ganzen Ding ist jetzt ein Jubiläumsprügelspiel rausgekommen, das heißt Jump Force. Also dort kommen die beliebtesten Charaktere aus diesem ganzen schonen Verlagsuniversum. Also es sind schon mehrere. Ja,
also als Crossover, sowas wie Injustice im
Richtig.
Prinzip, oder? So ein Crossover.
Kann man, okay. Ja, genau, kann man sich so vorstellen. Smash. Ja, also Smash für Anime-Fans, kann man schon echt so sagen. Basiert aber auf einem Vorgänger, der heißt J-Stars Victory Versus. Also
ja, das kenne ich sogar vom Namen.
Japaner können echt verrückte Namen sich ausdenken, das an dieser Stelle gesagt. Und J-Stars Victory Versus von denselben Entwickler, aber nicht so gut und auch technisch nicht so ausgereift, hat dafür aber auch ganz viele Charaktere, die aus diesem Shonen-Universum kommen. Nur der Unterschied ist, dass bei den J-Stars Victory, da sind halt auch klassische Serien dabei, davon gibt es auch einige hier auf Netflix zu sehen, zum Beispiel, und die ist wirklich sehr empfehlenswert, Assassination Classroom, die gibt es zum Beispiel zu sehen, da kommt dann der Koro-Sensei vor, das ist dieses Wesen, so ein gelbes Alien-Wesen mit so Tentakeln, der aber so einen Lehreranzug anhat. Merkwürdig, aber ist wirklich gut. Und das Jump Force bezieht sich aber auf die Weekly-Sachen. Also das sind keine Serien, die geschlossen sind und die einmal so vorkommen und dann ist die Reihe zu, sondern das sind Dinge, die immer unendlich weiterlaufen. Also in Dragon Ball oder in Naruto, da gibt's jetzt mittlerweile irgendwie eine Weiterführung, die heißt Boruto und bla bla bla. Da weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so genau. Auf jeden Fall 1000 eigentlich Folgen. One Piece geht ja auch unendlich und so. Also diese Sparte ist das so. Und dazu gibt es halt ein Spiel. Und das habe ich zusammen besprochen mit der Mina. Die kommt von den Runaways.
Von Runaways.
Das ist die zweite Hälfte von den Runaways sozusagen. Und das ist, das war ein sehr interessanter Cast, weil wir beide haben mit Anime schon so halt was zu tun. Aber wir sind da in einer komplett anderen Sparte. Also wir sind bei Shonen auch teilweise neu, ich komplett ganz neu. Ich habe für die Review, die ich für die GamePro geschrieben habe, mir einige Sachen auch wirklich anlesen müssen, weil ich die Begriffe teilweise gar nicht kenne.
Also aber was mich noch kurz interessiert, ich kann es mir gar noch nicht so richtig vorstellen, also Crossover, Prügler, aber was für eine Art, also mit welchem Prügelspiel kann man es am ehesten vergleichen? Da gibt es ja von Mortal Kombat bis Smash bis Tekken alle möglichen
Varianten. Ah ja, das hätte man also noch sagen müssen. Also es gibt ja die zweidimensionalen Prügler, die klassischen, ne? Sowas wie Dragon Ball Fighters oder Mortal Kombat, hast du gerade gesagt, oder Street Fighter 4, 5, die so auf einer zweidimensionalen Ebene stattfinden, so wie wir es von früher kennen, ne? So Sprite-basiert, das sind die, also die meisten Fighter sind ja so. Dann gibt's die 3D-Arena-Fighter, sowas wie Soul Calibur,
Tekken und so.
Tekken, also die zwar eigentlich zweidimensional gelockt sind, aber wo man sich halt frei im Raum bewegen kann. Und dann gibt's die 3D-Arena-Fighter, also das sind so Sachen, wo jetzt Jump Force auch reinfällt, die sind noch ein bisschen geöffneter als Soul Calibur. Da kann man sich noch freier durch die Arena bewegen. Die Arenen sind sehr viel größer und dafür sind die Attacken aber auch sehr viel voluminöser. Also du hast, und es ist nicht dieses klassische Combo-basierte Fighting-System, was man von anderen Prügelspielen kennt. Und da haben Mine und ich auch gesehen, dass, oder zumindest ist das unsere Meinung, dass da in diesem Punkt Jump Force sehr stark missverstanden wird. So, es wurde nämlich ganz schön hart von der Kritik zerrissen und wir denken, dass ziemlich viele Leute aufgrund, also es ist ein sehr bombastisch aussehendes Spiel, es hat mega fette Energieexplosionen und auf die Energieexplosion folgt noch eine weitere Energieexplosion, es sieht einfach so, so bombast ohne Ende. Und es basiert sehr stark darauf, dass du so Fähigkeiten hast, die diese einzelnen Charaktere haben. Also der Dragonball-Typ zum Beispiel hat seinen Hameha heißt das, glaube ich. Also es ist, wenn er seinen Energie-Plasma-Ball da irgendwie aus den Händen schießt. Und dann gibt's den Typ aus Fist of the North Star, der diese Attacke hat, das so aussieht, als würde so ein 1000 Fäuste auf den Gegner einprassen, so ein Quatsch. Und die One Piece-Leute, also der Ruffy, ist ja dieser Strohhut-Pirat, der hat irgendwie so eine Frucht gegessen, das seine Gliedmaßen dehnbar macht. Der ist so ein bisschen wie der Sagat aus dem Street Fighter, ne? Der kann halt so, wenn der schlägt, dann sind deine Arme halt auch länger und sowas. Die haben alle diese Fähigkeiten und die kannst du alle aufrufen und es ist viel wichtiger in diesem Spiel, wann man diese Fähigkeiten einsetzt und zu welchem Zeitpunkt und wann man blockt und wann man Sachen macht, statt sich zu merken, wie man welche Kombos ausführt. Also es ist das exakte Gegenteil zu Killer Instinct zum Beispiel, was volle Kano-Kombo ist. Und spielt es auch komplett anders als Smash oder sowas. Und wenn man das mal akzeptiert hat, dann ist Jump Force eigentlich ganz witzig. Ist nicht das Allergeilste. Also ich würde schon sagen, es ist eher so Casual-Game. Ist schon eher so Fanservice-Casual-Gekloppe. Aber ey, wenn man das mit Freunden ab und zu mal spielt und einfach Bock auf so Bombast hat, weil es sieht wirklich gut aus. Das ist das Nächste, nämlich der CGI-Look. Es ist nämlich kein Anime-Look. Das ist komisch an diesem Spiel. Es ist kein Anime-Look, sondern es sieht aus wie ein CGI-Film. Und das ist weird. Weil du nämlich alle, also das, der Vorgänger dieses J-Stars hatte noch so einen Cell-Shading-Look. Und da, also zwar 3D, aber Cell-Shading, so dass du sagen kannst, okay, es sieht aus wie ein Anime. Das hier ist halt so, als würde so Illumination Studios oder Pixar kommen und Anime-Charaktere in so einem 3D-Stil darstellen. So sieht das aus. Und bei manchen Figuren sieht das total geil aus und bei manchen Figuren sieht das absolut furchtbar aus. Also bei den Dragon Ball Figuren ist es eine Katastrophe, weil die halt wirklich aussehen wie, weiß ich nicht, Puppen? Ich kann es nicht sagen. Und vor allen Dingen, der Effekt verstärkt sich, wenn das dann so regnet. Das ganze Ding ist so mit Unreal Engine gemacht und deswegen haben sie da die fettesten Shader irgendwie zur Verfügung und manchmal regnet es dann halt auch einfach. Und dann die Idee ist, dass diese Anime-Charaktere in unsere Realität kommen und dann kämpfen die so auf dem Times Square oder am Matterhorn oder sowas. Und die Hintergrundgrafik sieht fotorealistisch aus und sowas alles. Und dann stehen dann diese One Piece-Figuren und sehen halt teilweise aus wie Puppen. So, also ganz merkwürdig. Okay. Aber wenn man das in Bewegung dann sieht und wenn diese fetten Partikelexplosionen kommen, dann versteht man auch, warum die das gemacht haben, weil in den Effekten ist das großartig. Und es gibt an dieser Stelle, würde ich nochmal hinweisen, wer sich gar nichts darunter vorstellen kann, es gibt ein ganz gutes Digital Foundry Video. Das ist wirklich frisch, gerade zu dieser Aufnahme rausgekommen. Da kann man nochmal genau gucken, sich mal so einen Eindruck verschaffen. Bei technisch ist das schon ziemlich interessant. Also die bei Digital Foundry haben auch gesagt, ja, das ist nicht das geilste Spiel aller Zeiten, aber wenn man jetzt mal Unreal-Spiele miteinander vergleicht, dann ist das schon ein sehr ungewöhnliches Projekt dafür, weil niemand ist auf die gekommen, Unreal Engine, also bis auf das Dragon Ball FighterZ davor, irgendwie damit zu machen, ist schon ganz cool.
Ne. Gut, wenn ihr noch mehr von diesem kuriosen Spiel hören wollt, dann könnt ihr die Folge am Donnerstag nachhören, Folge 2387 und 2388 ein kleines putziges Kriegsspiel, nämlich Wargroove. Da habe ich mich ab dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, damals schon verliebt in dieses Spiel. Denn seit Jahren bettel ich eigentlich darum und rufe jeden Tag irgendwie Nintendo an und sage, hallo, könnt ihr mal wieder ein Advanced Wars machen? Nein, sorry, okay, schade. Und bekomme immer eine Absage. Genauso danach rufe ich dann bei Blue Byte an und frage, ob die Battle Isle neu auflegen. Und zumindest ein wenig wurden wohl meine Gebete erhört, denn Wargroove ist ein Indie-Spiel, was im Prinzip Advance Wars ist, nur eben nicht mit der offiziellen Lizenz. Aber du startest dieses Spiel, ist für die Switch erschienen und es ist halt einfach 120% Advance Wars. Spielt sich genauso, steuert sich genauso, setzt aber die kleinen Pixeleinheiten in ein Fantasy-Setting. Also du hast so konkurrierende Königshäuser, du spielst eine Königstochter, der König wurde ermordet, flüchtest dann und ziehst so durch die Lande und versuchst dann eben so deine Ehre und deinen Thron, deinen Erbthron irgendwie wieder herzustellen. Yada, yada, yada. Mhm. Also hat so ein bisschen Geschichte auch in der Kampagne, hat natürlich auch Multiplayer-Modus. Und vom Spielerischen ist es wirklich genauso wie Advance Wars, wenn ihr es nicht kennt, ein Rundenstrategiespiel. Du schaust von oben auf die Karte und kannst immer mit einer Einheit laufen und kannst alle Einheiten bewegen. Und da gibt's dann so kleine Stadt-Icons, die dann auf der Karte zu sehen sind. Da kannst du dann zum Beispiel die Häuser und die Städte und die Dörfer einnehmen. Hast dann auch Fabrikgelände, die du dann einnehmen kannst und besetzen kannst. Besetzen war das Wort. Und dann kannst du dort neue Einheiten produzieren. Und das Missionsdesign ist dann halt immer ein bisschen abwechselnd. Also gibt es dann so Missionen, bei der du halt, was weiß ich, keine Städte auf der Karte hast. Da musst du halt irgendwie in 20 Runden schaffen, zu überleben und an einen gewissen Ort zu kommen. Sie binden dann auch manchmal Story-Elemente ein. Also dann begegnet dir zum Beispiel auch dann der verstorbene König an so alten Gräbern. Und dann hast du halt so einen Seher dabei, der mit dem reden kann. Dann hast du wie so kleine Jump-Force.
Wie so kleine Jump Forces.
Also so ein bisschen Geschichte mit drin und durch diese Geschichte, die sich dann so vorantreibt, hast du dann verschiedene Kapitel und hast dann auch eine recht hohe Abwechslung, was das Missionsdesign angeht. Aber ordentlich knackig schwer. Also alle Achtung. Man kann den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen runterdrehen. Aber ich bin sehr happy damit. Also ist jetzt kein absoluter Überflieger. Man merkt schon, dass es einfach auch so ein Liebhaberprojekt ist von dem Studio, die halt selber wahrscheinlich immer ein neues Advance Wars wollten. Aber das Ziel ist ihnen auf jeden Fall geglückt, ein Spiel zu machen, was in diesem Spielgefühl halt einfach existiert und lebt. Und deswegen bin ich sehr happy mit Wargroove für die Switch. Genaueres könnt ihr dann in meiner Folge von Freitag hören. Da nehme ich die Folge nämlich mit AK auf, also mit Ann-Kathrin von der GamePro. Mhm. Die habe ich noch nicht aufgenommen. Findet jetzt im Anschluss erst statt. Deswegen kann ich noch nicht sagen, wie es war. Und es kann auch sein, wenn irgendwas passieren sollte, keine Ahnung, der Termin sich vielleicht noch mal verschiebt, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass vielleicht tatsächlich jemand anders in dem Podcast ist, aber zumindest geplant ist, mit AK über Wargroove zu sprechen. Ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen spielen vor dem Cast.
Also, ne, das ist das Geile. Das ist alles so dynamisch und so viel Emotion hier, dass das durchaus mal so Sachen passieren können, dass auch mal so ein Termin ausfällt. Also, so ist das. So transparent sind wir. Wir geben ehrlich zu, dass Sachen auch mal schief gehen können.
Ja, aber hallo.
Ja, aber ich freue mich drauf, weil AK voll cool ist und das Spiel klingt auch interessant.
Ist super schön.
Ich würde es aber ehrlich gesagt jetzt nur wegen AK hören, wegen Ann-Kathrin.
Okay.
Ja, ich habe mir nämlich das mal angeguckt. Also, ich habe Advance Wars tatsächlich gespielt. Ich glaube, habe ich das auf der, gab es da eine Wii-Version? Ich habe irgendwie so ein Ding auf einer großen Konsole.
Ich habe die alle auf dem 3DS, glaube ich, gespielt. Aber
dann verwechselt sich das bestimmt was Ähnlichem. Da gibt es bestimmt auch so mit so Panzern und alles niedlich und so. Und ehrlich gesagt fand ich das erstmal befremdlich, aber dann bin ich über meinen Schatten gesprungen, habe es dann gespielt und es war auch echt okay. Es war ganz cool. Bin ich mal gespannt, was du sagst.
Also Advance Wars, das Original war noch auf dem Game Boy Advance, sehe ich gerade.
Da gab es auch irgendwie sowas Ähnliches auf der Wii, aber vielleicht verwechsel ich das auch. Das hatte so eine ähnliche Ästhetik. Also mit Namen bin ich nicht so. Aber klar, also so ein Strategiespiel.
Also du verwechselst aber jetzt nicht mit Fire Emblem, oder?
Nee.
Weil ich meine, die Spielprinzip sind ja schon sehr ähnlich. Also Fire Emblem und Advance Wars. Das Wargroove hängt so ein bisschen zwischen den Fronten, dass du aber eben wie bei Advance Wars auch, hast du nicht diese Charakterentwicklung drin, wie du sie bei einem Fire Emblem oder so hast.
Ja, nee, ich komme jetzt gar nicht drauf, aber bestimmt hört jetzt jemand zu, der genau weiß, welches Spiel ich meine. Das hatte so eine ähnliche Stil, gab es für die Wii? Nee, das gibt ein Advance Wars für die Wii, sehe ich hier gerade. Guck mal, Battalion Wars war das, okay.
Battalion Wars,
ja. Ja, okay, das ist schon was anderes. Das war nicht Advance Wars. Ja, aber es war so, also es hat mich aber voll dran erinnert, deswegen komme ich da jetzt drauf. Battalion Wars, okay, Entschuldigung. Ja, ich habe ja gerade gesagt, Sachen können schief gehen, da kann man auch mal sowas verwechseln.
Ja, wenn wir gerade dabei sind, es war tatsächlich auf dem DS, es war natürlich noch nicht der 3DS, also das letzte Advance Wars war tatsächlich schon 10 Jahre her, 11 Jahre, 2008.
Ja.
Das war noch der DS, nicht der 3DS.
Ich weiß auch,
Mann, ist es lang.
Ich weiß auch, warum ich das gespielt habe. Das war so ein Echtzeitstrategiespiel in 3D und so, das Battalion Wars. Und das war irgendwie cool von der Idee. Das war quasi wie dieses Command & Conquer Renegade, nur niedlich.
Nee, mit Battalion bin ich nicht so warm geworden. Ja. Ich war immer Advance Wars
Fan. Okay, aber interessant. Ja, schön.
Ja, genau. Schönes Ding. Hört Woche ihr, wie auch, gesagt, ne? Am Freitag.
Bitte? Schöne Woche auch. Also,
das war eine gute Woche. Fand ich auch.
Abgesehen von Artikel 13, eine gute Woche.
Ja. Ja. Aber vielleicht schaffen wir das ja nächste Woche wieder, so eine spannende Woche. Also, auf jeden Fall wird es eine Folge zu Trials Rising geben. Das spiele ich gerade sehr intensiv, habe aber noch NDA, kann also noch gar nichts dazu sagen. Ihr könnt bei mir auf Twitch mal gucken. Ich durfte 90 Minuten vom Spiel, die ersten 1,5 Stunden konnte man streamen. Ich glaube, das könnt ihr noch angucken, wenn ihr wollt. Da durfte ich schon ein bisschen was zu sagen, aber ansonsten gibt's dann ab nächster Woche irgendwann, wenn das Embargo fällt, dann meine ausführliche Meinung zu Trials Rising, das neue Ubisoft Bike-Parcours-Fahrzeug-Spiel.
Ja, ja, ja.
Ich liebe die Trials-Serie, von daher war das für mich also einer der Titel, die ich dieses Jahr auf jeden Fall spielen muss. Trials Rising ist für mich ein Must-Play immer.
Ja, das Fusion war auch cool. Und wo du Ubisoft sagst, gutes Stichwort, also Ubisoft hat mir Dings geschickt, wie heißt es? Far Cry. New Dawn, genau. Also da, wo man in der Postapokalypse unterwegs ist, also auf der Karte von Far Cry 5, wenn ich das richtig verstanden habe, nur dass da irgendwann mal eine Atombombe eingeschlagen ist. Und alle Weltuntergangsfanatiker-Sekten hatten da also recht. Natürlich, dass es interessant daran ist, dass das Ganze so ein Post-Apo-Szenario hat, aber alles ist irgendwie sehr lustig und bunt. Also ein bisschen anders interpretiert.
Erinnert so ein bisschen an Rage 2.
Genau.
Finde ich.
Ja. Ist irgendwie ganz nett. Und würde ich mich jetzt demnächst mal reinfuchsen, weil ich schon echt lange auch keinen Open-World-Shooter mehr gespielt habe. Also das ist nicht unbedingt, also ich mag Shooter generell gerne, aber ich stehe jetzt nicht so zu 200% auf diese Open-World-Sammeldinger. Aber manchmal muss das zwischendurch auch mal sein. Und da haut er sich den Fast-Food-Snack hier mal rein. Und dann...
Es sieht aber echt fantastisch aus. Also ich habe auch Bock drauf. Das Problem ist nur, dass ich jetzt direkt nach Metro nicht so richtig Bock drauf habe. Ja. Ich habe ja Metro Exodus durchgespielt und war da sehr investiert, auch in dieser Welt. Und alles sieht da so schön abgefuckt und ist ja auch eine Postapokalypse. Mhm. Aber jetzt von dieser sehr abgefuckten, ranzigen Welt von Metro direkt in New Dawn rüber zu gehen, auch als Shooter, auch noch das gleiche Genre, auch noch so halb Open World, das ist mir jetzt gerade irgendwie zu viel. Deswegen kam Trials da genau richtig als Zwischenablenkung und aber nach Trials werde ich mir, glaube ich, dann auch New Dawn mal geben.
Genau, dann habe ich hier ja scherzweise eingangs gesagt, sind Rancagora und tatsächlich liegt hier noch das Remake rum von dem ersten 3DS-Teil. Das wollte ich seit Ewigkeiten mal mit dem Sebo besprechen. Ich denke, den haue ich jetzt da nochmal an. Das habe ich selber echt noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, aber das wird mal Zeit, mal wieder für so ein Thema. Und die, wo wir schon bei japanischen Sachen sind, nächste Woche soll, glaube ich, auch Dead End Request rauskommen. Das sieht so ein bisschen nach einem JRPG-Geheimtipp aus. Da wollte ich auch mal reinsehen. Mal sehen, ob ich da jemanden finde, der genauso verrückt ist wie ich und sich einfach mal völlig unbekannte japanische Titel anguckt. Und eins, auf das sich wahrscheinlich sowieso sehr viele Leute freuen, und dann kann ich auch gleich sagen, dass ich mir das auch ansehen kann, liegt schon auf dem Schreibtisch, ist Dirt Rally 2.0. Ich sag's jetzt einfach mal, damit das einfach mal vom Tisch ist. Ich weiß, ihr denkt es jetzt, ich weiß, viele wollen, dass ich sage, deswegen sage ich jetzt auch, das Dark Souls der Rennspiele.
Oh mein Gott.
So. Dark Souls Vergleiche bei Insert Moin. Kommt nicht bald auch Sekiro raus, sag mal.
Das Dark Souls der japanischen
ja, jetzt mal ohne Scheiß, kommt das nicht jetzt demnächst oder so?
Sekiro, weiß gar nicht, wann das kommt, aber dieses Jahr auf jeden Fall.
Ja,
früher schon?
Weiß gar nicht. Sekiro Live-Recherche kommt am 22. März tatsächlich, yo.
März, gell?
Ja.
Ja. Oh. Da habe ich auch Bock drauf. Ja. Gerade weil es halt eben nicht Dark Souls wird. Das finde ich eigentlich das Interessanteste daran, dass Sekiro nicht Dark Souls sein soll.
Da bin ich eigentlich auf Reisen, aber ich glaube, ich blase den Flug ab. Also das ist
Das klingt nicht nach dir.
Oh Michael. Gott, nein. Nein, nein. Also, dann spielst du danach. Boah, das ist ja richtig geil. Und Devil May Cry kommt ja auch in der Zeit. Verrückt.
Ja, und auch hier Teaser, wir vielleicht schon nächste Woche, müssen wir mal gucken. Ich hätte auch schon wieder ein paar Sachen für Le Snack. Hm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein bisschen Madeline reingezockt. Jo. Das ist ein typischer Snack-Titel. Ich habe Away Journey to the Unexpected reingespielt und dann schnell gemerkt, okay, nee, eine Folge wird es garantiert nicht. Das Spiel nervt mich schon nach einer Stunde extrem an. Aber das ist ein idealer Kandidat für Le Snack. Es ist auch nur insgesamt, glaube ich, so 3-4 Stunden lang insgesamt, aber da haben wir auf jeden Fall was zu besprechen, weil es auch interessant ist, ist von dem einen der Level-Designer, der bei Rayman, bei den UbiArts Raymans mitgemacht hat. Mhm. Hat einen coolen Look, aber irgendwie komisches Spielkonzept. Es sind so ideale Snack-Titel. Und es gibt noch so ein paar andere. Degrees of Separation ist gerade rausgekommen. Das ist auch so ein Snack-Titel. Pwned ist rausgekommen. Das könnten wir vielleicht noch besprechen. Also da gibt es schon wieder einige Kandidaten für Le Snack.
Ja, weiß ich nicht, wie schnell wir dazu kommen, aber das ist auf jeden Fall eine Mache. Also es, die Softwarewelle bricht ja nicht ab.
Ja.
Das ist nur die Frage, ob wir geschickt genug sind, um darauf zu surfen oder eher mitgeschwemmt werden. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, schön.
Ach, es gibt so viele Spiele. Ja. Das hört nicht auf.
Das hört nicht auf.
Nee, also ich glaube, wir haben.
Das wird nicht langweilig, ne?
Wir werden auch nächste Woche füllen können. Da mache ich mir keine Sorgen.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Auch wenn du schon so ein bisschen das Spiel des Jahres rausgeschrien hast mit Resident Evil 2.
Ey, das ist aber auch, gespannt, das ist aber auch,
Meinung sich hält.
Ja, da bin ich, aber es ist aber auch wirklich verdammt gut. Das ist aber immer, ich finde, das war auch mehr so ein Witz. Also es ist,
so ja, aber sag das mal nicht so früh. Ich habe letztes Jahr auch im Januar gesagt, Into the Breach ist wahrscheinlich einer meiner Spiele des Jahres, war auch im Januar ein Titel und das hat sich bewahrheitet. Und God of War kam auch recht früh. Aber also bei Resident Evil,
ja.
Da wirst du nicht der Einzige sein, der sagt, besser wird's dieses Jahr nicht mehr, weil halt auch so viel Nostalgie damit
mitschwingt. Man muss aber auch sagen, dass Capcom auch ganz schön delivered, so muss man.
Wahnsinn, ja. Jetzt kommt ja auch noch Devil May Cry.
Also da müssen wir ja noch abwarten, wie es wird, so. Aber letztes Jahr haben sie halt mit Monster Hunter World eins der besten Spiele überhaupt halt rausgebracht. Und das ist jetzt keine Übertreibung, das ist wirklich extrem gut. Und Resident Evil 2, da haben sie ja vor 2 Jahrzehnten quasi dieselben Reaktionen hervorgerufen. Da kam das raus und alle waren aus dem Häuschen. Wahnsinn, was da passiert auf der PlayStation 1? Zwei Kampagnen, Riesenstadt, Resident Evil, geilstes Ding. Und hat ja die Resident Evil-Reihe erst recht so richtig auf den Plan gebracht, sodass die Fortsetzungen sichere Sache waren. Und das ist schon ein Kunststück, das nochmal hinzukriegen mit demselben Material quasi. Also sie haben ja wirklich hier jetzt auch wieder neue Maßstäbe gesetzt. Und auch, was ich geil finde, und da zitiere ich jetzt mal ganz kurz aus dem Cast, es wird auch noch später dann in aller Ausführlichkeit dann besprochen, dann in der Folge morgen, aber was wirklich toll an Resident Evil ist eben, dass dieses Spiel beweist, dass die Leute auch richtig Bock haben, sich intensiv mit komplexen Mechaniken auseinanderzusetzen. Weil es war lange Zeit so der Glaube bei Publishern, dass die dachten, naja, wenn wir jetzt populäre, große Horrorspiele machen wollen, dann müssen sie so simpel und linear wie möglich sein. Dass sie so diese Dead Space 3 Schiene fahren, so ne, mehr Action und noch linearer und so. Und ja, das ist ganz unterhaltsam sicher. Aber da ist Capcom halt mit Resident Evil 6 voll auf die Fresse gefallen, weil die zwar ein lustiges Spiel gemacht haben, aber das war einfach nicht das, was die Fans wollten. Und Resident Evil 2 ist komplex und hat halt einfach auch detaillierte Umgebungen, muss sich lange damit beschäftigen, es ist schwer und die Menschen feiern das, weil sie seit langem nicht mehr so ein Spiel gespielt haben, dass sie nicht, also es ist ein Spiel, das Spieler ernst nimmt tatsächlich, das dich nicht für dumm hält. Und das ist das Tolle an Resident Evil. Deswegen gefällt das, glaube ich, so vielen Leuten so gut, weil es endlich mal wieder so ein bisschen was mit Anspruch ist und aber gleichzeitig auch auch auf vielen anderen Ebenen das super Ding. Also hört euch den Kass an, das ist ein super Teil. Also ich könnte jetzt ewig drüber reden, so Spiel des Jahres.
Ja, ich merke mir das. Ich werde dich nochmal drauf ansprechen, aber ja, ich kann schon nachvollziehen, warum ihr so denkt. Jut. Wir wollten nur ganz kurz intern Moin machen, jetzt haben wir doch wieder eine Stunde geredet, aber so verfliegt halt die Zeit, wenn es schön ist, Micha.
Geil, übrigens, das sage ich jetzt abschließend, meine bessere Hälfte saß jetzt die ganze Zeit neben mir und hat hier Anime geguckt und die ist jetzt gerade zum Niesen aus dem Raum gegangen, damit das nicht ins Mikrofon kommt. Sehr schön. So geil. Ich habe mich gerade, warum rennt die denn jetzt raus? Und dann höre ich nebenan niesen, das ist voll gut.
Ja, siehst du mal, meine Frau niest so laut, das hört man durch 3 Zimmer.
Das ist ja auch eine Kunst. Okay, cool.
Sehr schön. Dann hören wir uns morgen in voller Länge. Ich bin nicht dabei, aber wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin kurz als Future Manu dabei übrigens morgen.
Ja.
Aber ja.
Wird daraus eine Kunstfigur wie der Edward Laser?
Ich weiß nicht, was du meinst. Ich kenne Future Manu nicht. Der kommt ja immer aus der Zukunft.
Ach so, ja, stimmt. Weißt du? Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ja, stimmt. Ja. Ich bin gespannt. Alles klar. Bis dann, ne?
Tschüss. Ciao.